Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder einer kleinen verlorenen Perle widme, einer Serie, ja, die wahrscheinlich kaum einer auf dem Schirm haben wird, die wenigsten werden das haben, aber ich habe den Mann gefunden, der sich an diese Serie zumindest rudimentär erinnern konnte, nämlich der gute Micha. Hallo Micha.
Hi, ja, es war ja ein Riesenzufall, ne? Du hattest das bei Hotel Hyperion erwähnt, besagte Serie. Mhm. Und ich konnte direkt was mit anfangen. Dachte mal, nanu, woher kennt der die denn?
Es war total faszinierend. Dasselbe Erlebnis hatte ich damals mit dem guten Todde. Grüße an den Ruhrpott-Nerd. Ich habe gesagt, es gibt noch einen, der sich Shield mag. Einer von uns. Nein, und bei der Serie hier ist es genauso. Nämlich es geht um Clan der Vampire. Beziehungsweise, wie sie im Original heißt, Kindred the Embraced. War eine Vampir-Horror-Serie aus Mitte der 90er, aus dem Jahr 1996. Lief auch nur sehr, sehr kurz. Es gibt gerade mal eine Staffel mit nur 8 Episoden, die man übrigens für sehr wenig Geld auf Deutsch auf 2 DVDs verteilt bekommt. Ich habe nochmal nachgeguckt, man kriegt sie für 4,99 €. Das ist ein guter Preis und da steht sogar, wenn ich sie bei Amazon aufrufe, sogar, dass ich diesen Artikel, den es jetzt für 4,99 € gibt, am 21. Februar 2008 gekauft habe. Nämlich da, wo sie auf DVD rausgekommen ist. Ich habe also gleich zugeschlagen, als sie auf Deutsch released wurde. Diese Serie basiert auf einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, ist eine Aaron Spelling-Produktion. Also Aaron Spelling ist ein legendärer Fernsehproduzent, weißt du, der hat von Beverly Hills 90210, Melrose Place, aber bis in die 70er, ich glaube, Drei Engel für Charlie, und der hat irgendwie alles groß gemacht. Also ich habe mal gehört, ABC wurde teilweise in dem Jahrzehnt, hat man gesagt, irgendwie Aaron's Broadcast irgendwie, weil der so viele Serien produziert hat. Das ist also ein legendärer Produzent. Und der hatte halt diese Serie 1996 produziert, die lief im April 96 in den USA und bei uns dann, da habe ich sie gesehen, im Januar 1997, genau gesagt.
Da wollte ich dich gerade fragen, wie bist du auf die Serie damals aufmerksam geworden? Weil das war ja noch so, gerade so Internet ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ne? 97, da hatte ich noch ein Modem, glaube ich. Da war es noch ein ISDN-Modem gewesen.
Ich glaube, da hatte ich noch keins. Ich meine, da hatte ich noch, das war ganz kurz davor. Ich bin tatsächlich da, ich habe das im RTL 2, auf RTL 2 lief das im Nachtprogramm. 23.30 Uhr. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass das irgendwie ein Dienstag oder so gewesen ist. Wer jetzt mal in Datum zurückgehen kann und mir sagen kann, du kannst das so sicher schnell. Was war denn der 7. Januar 1997 für einen Tag?
Nee, kann ich jetzt nicht.
Kannst du nicht sagen?
Aber, also bei mir war es so, ich hatte es, glaube ich, wenn ich jetzt die Erinnerungen richtig zusammenbekomme, weil da wird es jetzt ein bisschen Bruchstift. Genau, ein bisschen verpuzzelt. Und zwar, also ich weiß, ich hatte in der Programmzeitschrift damals, glaube ich, ist mir das aufgefallen, weil so Vampirserien und so waren so genau mein Ding auch gewesen. Da gab es ja damals nicht viel, ne?
Ja.
Das war ja noch weit vor Glitzervampiren.
Und vor Buffy. Es war auch vor Buffy noch.
Ja, so, und ich glaube, das lief auch irre spät. Also ich glaube, RTL 2 oder was und dann irgendwann so 11 Uhr rum oder so.
Ja,
also
nach 11.
Für damalige Zeit irre spät.
Ja.
So, und da war dann irgendwann aus den Augen, aus dem Sinn, war lange Ruhe. Und dann weiß ich, das muss bei mir irgendwann so 99 gewesen sein oder 2000 sogar erst. Und da war ich mit meiner damaligen Freundin in der Videothek und da lag da eine DVD und da, ich glaube, Kindred stand da nur drauf, also der englische Titel. Und da dachte ich mir, oh, Vampirgedöns, ja, geil, holen wir mal mit. Und da waren dann nur die ersten beiden Episoden drauf. Oder es war so Zusammenschnitt irgendwie zu einem Film, ne?
Das haben sie so gemacht, ja.
Ja, genau. So, und da hat man es geschaut, dachte ich mal, ach, Moment, das war ja das damals hier auf RTL 2 und ach, das ist ja eine Serie, scheiße, jetzt nur die ersten zwei Folgen, aber egal, geschaut. Und fand es auch nicht schlecht, hat man dann aber gar nicht so viel gedacht und weil man ist da nicht rangekommen, so irgendwo. Amazon, Streamer und so gab es ja alles nicht. Sondern war das wieder erstmal ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann so ein, zwei Jahre später hatte ich dann auf dem PC das Spiel Vampire The Masquerade Redemption gespielt.
Ja.
was ja auch auf diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel basiert. Und das ja richtig hart, also auch mit diesen ganzen Clans kommen wir ja nachher noch drauf. Mhm. Mit Bruja und Trimere und wie sie alle heißen und so. Und das Spiel war fantastisch gut. Also das wäre auch ein Kandidat, fällt mal gerade auf, für einen Retrocast oder so mal drüber zu reden.
Kai.
Weil das war wirklich,
ja, lieber genau. Kai, lieber Kai, kannst du bitte mal über diesen über
das Spiel mit Gedankennotiz an dich.
er spürt sicher gerade eine Erschütterung der Macht, werden wir genau. Das hier sagen.
Nee, also das war wirklich, das war fantastisch gut. Ne? So, und dann kurz drauf hatte ich dann irgendwann die Serie wieder in die Hände bekommen. Ich glaube sogar von damaligen Azubi oder so, der die damals hatte, auf noch auf VHS oder so aufnahm. Und hat die dann geschaut und dann fiel mir auf einmal auf, im Moment, das sind ja genau die gleichen Storys und so, wie es jetzt im Computerspiel war. Und dann ist mir das überhaupt erstmal bewusst geworden, dass das auch auf diesem Pen and Paper basierte. Und da hatte ich es dann auch mit ganz anderen Augen gesehen. Und ich weiß noch, also ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen mit dir geschrieben drüber, und ich kann mich noch schon gut an die eine oder andere Szene draus erinnern, auch wenn ich es jetzt nicht mal komplett zusammenbekommen wird. Aber so die Storylines von manchen Folgen, die habe ich echt noch präsent da. Und die Serie war echt gut. Die konnte ja dann aber nicht weitergedreht werden, weil doch ein Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller, der den Prinz da gespielt hat, ist mit dem Motorrad, glaube ich, verunglückt.
Genau, genau. Also die Serie ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, basiert auf dieses Pen and Paper, was aus dem Jahr 91 ist. Hast du das Pen and Paper mal gespielt? Oder nur das Computerspiel?
Nee, nur das Computerspiel und den Nachfolger davon. Da soll es ja auch schon seit gefühlt 20 Jahren soll da ja nochmal ein Nachfolger kommen. Da war, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ich glaube, die Produktionsfirma von dem Spiel, die ging damals auch pleite. Und das zweite Spiel war eigentlich ein einziger Bug. Das war, da gab es dann auch Fan-Patches und so, die das Ganze dann einigermaßen spielbar machten. Aber Pen and Paper hatte ich jetzt keinen großen keine große Berührung damit, aber ein Freund von mir hat das wirklich aktiv gespielt und die hatten da auch so richtige Live-Rollenspielabende gemacht, wo die sich wirklich so in der Disse und so getroffen haben und ja, so schon so ein bisschen rollenspielmäßig das Ganze aufgezogen haben.
Ja, ich sehe gerade, die Computerspiele waren Redemption aus dem Jahr 2000 und Bloodlines aus dem Jahr 2004.
Genau, und die waren beide verdammt gut, wobei Bloodlines hat ein bisschen komischer Schluss gehabt, aber Redemption war wirklich, das war so atmosphärisch und so geil.
Faszinierend, oder? Ja, weißt du was, wir können ja was zu der Story mal sagen, der Serie, ne?
Genau. Da musst du halt mehr übernehmen.
Genau.
Wie gesagt, ich hat jetzt auch nicht mal viel recherchiert drüber.
Ja, ja, nee, alles gut. Also die Story, die Serie spielt in San Francisco, ne? Und es geht um Vampire, wie du schon gesagt hast. Es geht um verschiedene Clans, wie du schon der Titel der Serie, der deutsche Titel der Serie ist, Clan der Vampire. Es gibt in der Serie weniger Clans, als es in dem Rollenspiel oder in dem Videospiel gibt. Da gibt es nur fünf Clans, die nach der sogenannten Maskerade leben. Das heißt, sie leben unter den Menschen, haben aber quasi so ein Deal, dass sie unter den Menschen halt versteckt leben. Dass sie also quasi keine, man könnte sagen, dass sie sich ja maskieren und ihr Leben quasi als Teil der Gesellschaft führen, aber der Gesellschaft nicht klar ist, dass das Vampire sind. Ne?
Die müssen so ein bisschen wie Highlander.
Genau, sie müssen gewisse Regeln einführen, die diese Clans sich aufgestellt haben. Und diese Regeln, die werden halt auch sehr drakonisch bestraft, wenn jemand gegen diese Regeln verstößt. Die fünf Clans, um die es in der Serie geht, da gibt es einmal die Ventura, die Venture, glaube ich, in den Spielen heißen. Die haben sie irgendwie umbenannt für die Serie. In der Serie sind es die Ventura. Ist ein klar, das ist sowas wie, ich würde jetzt mal sagen, das sind so die Hochgeborenen, weißt du, das sind eher die Aristokraten unter den Vampiren. Dann gibt es die Bruja, das ist deren Skill scheint es zu sein, der klassische Bösewicht zu sein.
Ne? Das so war auch in dem Spiel zumindest, oder Pen Paper war das nicht so. Die waren halt so ein bisschen, ich würde fast sagen, so die Zwerge der Fantasy-Welt. Ja, die waren so ein bisschen bodenständiger, so ein bisschen, die waren aus dem Volk.
Ja.
Die waren
ein bisschen volksnäher. Also in der Serie sind die so ein bisschen der klassische Antagonist, die Ventura, wie gesagt, die stellen auch, es gibt dann einen sogenannten Prinz von so einer Stadt. Na, also der Prinz der Stadt ist halt einer dieser Clans, der quasi dafür sorgt, der da so ein bisschen das Sagen hat, der dafür sorgt, dass diese Clans nicht über die Stränge schlagen, dass man dass alles dieser Maskerade untergeordnet ist, dass die Menschen nicht hinter deren wahren Existenz, ihre wahre Existenz kommen. Man quält es quasi so unter der Decke und arrangiert sich halt. Man kann Menschen so typische Vampirfähigkeit, man kann Menschen so ein Stück weit kontrollieren, man kann sich in also beeinflussen, man kann sich, die können sich in Wölfe verwandeln oder auch auch fliegen, also so in Adler, solche Fähigkeiten haben sie. Sie können im Gegensatz zum Videospiel oder zum Vorlage auch am Tag raus, wenn sie entsprechend viel Blut getrunken haben. Solche Geschichten halt. Ne? Also es ist halt, und all das ist untergeordnet dieser Maskerade. Dann gibt es noch die Gang Raids, die sind sowas wie, die sind so anscheinend die klassischen Bodyguards, ne? Die beschützen oft den Prinzen, also der amtierende Prinz ist. Und das sind so ein bisschen so die Rocker, die ein bisschen auch so die Troublemaker, aber die werden so ein bisschen als Bodyguards halt so verwendet, so in der Serie. Dann gibt es die Toreador, die sind, ja, die Künstler, kann man sagen, weißt du, die künstlerische Seele, die betreiben so Clubs, also jeder dieser Clans hat auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt, wie er Geschäfte macht, ne, während die einen mehr so den Drogenhandel unter sich haben, haben die Toreadors dann beispielsweise so die Nachtclubs unter sich und Musik und produzieren Künste und so weiter, ne? Und dann gibt es noch die klassischen Nosferatu, ne? Und, ja, ich glaube, das sind die fünf Clans, die es in der Serie gibt. Und da gibt es ein Gleichgewicht, und um dieses Gleichgewicht der Clans und vor allen Dingen um diese Maskerade wird halt ein Prinz gewählt, und das ist wohl sehr häufig einer von den Venturas, und das ist in der Serie ist es Julian Luna, der von genial von Mark Frankel gespielt wird. Das ist der besagte Hauptdarsteller, der leider sehr, sehr früh von uns gegangen ist. Mark Frankel ist mit 34 Jahren im September 1996 bei einem Motorradunfall in London ums Leben gekommen. Leider. Und als ich also die Serie kennengelernt hatte, habe ich sofort gesagt, ey, der Typ ist voll cool, Hauptdarsteller, macht das super. Hab dann quasi den so gegoogelt oder halt früher Internetrecherche und gesagt, oh, der war da schon gerade ein paar Monate tot. Das war auch so eine Zeit, wo plötzlich auch eine zweite Serie mit ihm in der Hauptrolle auftauchte. Denn während der Clan der Vampire lief auch auf RTL im Sonntagnachmittagsprogramm mit Mark Frankel in der Hauptrolle noch Fortune Hunter, wenn du das vielleicht noch kennst.
Der Name sagt mir jetzt noch was, aber das hatte ich, glaube ich, nicht geschaut.
War eine Serie aus dem Jahr 94. Er spielt da so einen Geheimagenten, der für eine irgendwie so Regierungsorganisation oder so in der Art unterwegs ist. Der hat dann so einen Typ in der Computerzentrale, den er immer so auf dem Ohr hat und so. Und der sieht was, also der sieht dann immer, was er sieht und hört, was er hört. Und er spielt da Carlton Dial, so hieß die Serie auch auf Deutsch. Fortune Hunter bei Gefahr, Agent Carlton Dial halt, ne? Und die lief halt auch nur so, ich glaube, Pilot gab es und 12 Folgen, also, und dann war die Serie auch schon wieder vorbei. Aber beides lief so relativ zeitnah aneinander. Das war dann so kurz meine Mark Frankel Phase, wo ich dachte, oh, ist voll gut, der Typ. Und dann, er ist tot, schade. Auch mit 34 sehr jung. Die Serie war kein Hit in den USA, war nicht sehr erfolgreich, und
ich glaube, die war ein bisschen vor ihrer Zeit.
Ja, denn es passt eigentlich nicht zu Aaron Spelling. Es ist sehr aufwendig produziert. Die ganzen Kamerafahrten, das ist alles, aber man merkt diesen Soap-Einfluss sehr stark in der Serie.
Doch, ich finde schon von der Optik her und so ist es schon Aaron Spelling.
Ja, ja. Also gute Kamerafahrten, gute Effekte wirklich, die auch wirklich heute kann man es noch gucken, naja gut, die Computereffekte sind nicht mehr so ein bisschen aus ihrer Zeit halt gefallen, aber gerade so dieses Handwerkliche ist sehr in Ordnung, aber diese ganze, ich sag mal, zwischenmenschliche, zwischenvampirische, hat einen großen Anteil in der Serie halt, ne? Und dafür hat man aber auch wirklich einen interessanten Cast. Also wir haben dann halt Mark Frankel als Julian Luna, der Prinz der Stadt, der quasi da der große, der Boss der Bosse ist, so wird er mal genannt, und der halt dann dafür sorgen muss, dass diese Maskerade Bestand hat. Dann haben wir von jedem Clan einen Vertreter, der eine Hauptrolle hat. Ne? Da haben wir unter anderem Lily Langtry, die von Stacey Heiduk gespielt wird. Stacey Heiduk, eine Frau, in die ich auch in den 90ern verliebt war.
Nein.
Weil sie war Lana Lang in Superboy. Nein, Superboy war das. Superboy. Und in der ersten Sequest-Staffel war sie dabei. Genau. Dann haben wir den Love Interest von Julian Luna, ist eine Reporterin, wie es sich so gehört für die Zeit. Catherine irgendwie so. Sie wird von Kelly Rutherford gespielt, die wir kennen aus Die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Nein, gar nicht wahr. Briscoe County Junior, Gott. Es ist schon spät, weißt du.
Wobei die Serien liefen ja auch ziemlich parallel.
Ja, ja. Es ist tatsächlich, sie hat bei Briscoe County Junior mitgespielt, mit dem großartigen Bruce Campbell.
Ah, ist genau so eine Serie. Die hätte man noch, könnten ewig weitermachen. Was heißt ewig? Ja. Aber auf jeden Fall noch weitermachen, ne?
Ja. Genau. Dann haben wir eigentlich als eigentliche Hauptfigur, zumindest wird er als erstes genannt, ist Detective Frank Kohanek. Das ist so der Polizist, der halt so versucht,
Julian Luna. Der kommt so ein bisschen auf die Spur auch, ne?
Genau.
Der will Julian ja irgendwie hops nehmen oder will ihm irgendwas nachweisen, dass er halt in dunkle Geschäfte verwickelt ist. und stößt doch dann direkt so ziemlich gegen Anfang, wo er mitbekommt, wie einer verbrennt auf dem Dach.
Ja, genau.
Das hatte ich noch recht parat. Der wird ja dann so ein bisschen damit reingezogen.
Genau, also der denkt, es ist einfach, er ist halt, dass Julian Luna einfach so ein Gangsterboss ist und stößt dann halt quasi hinter diese Maskerade. Also, weil er sich natürlich das macht, was man dann macht. Er verabredet sich mit einer Ex-Freundin von ihm, um Informationen über ihn zu bekommen. Die ist auch ein Vampir. Er verliebt sich unsterblich. Und sie verstößt gegen die Maskerade, indem sie mit ihm sich so einlässt und wird verbrannt. Und damit ist er nicht so ganz glücklich, verständlicherweise. Witzigerweise wird er wird gespielt von C. Thomas Howell, den man auch aus ganz vielen Serien und Filmen kennt. Der hat schon bei E.T. eine Hauptrolle mal gespielt, war so Kinderdarsteller bei E.T. Der ist witziger, also eigentlich zu der Zeit der größte Name gewesen. Aber witzigerweise finde ich, dass der nach dem Pilotfilm ziemlich an Bedeutung verliert in der Serie. Im Pilotfilm ist er der klassische Antagonist für Julian Luna. Ne?
Ja, wenn ich jetzt so nachdenke, dann dreht sich doch das eigentlich eher mehr um diese Beziehung zwischen Luna und seiner, was Enkeltochter oder Tochter oder kann doch irgendeine Verwandte, ne?
Genau, zu der letzten Überlebenden seiner menschlichen Linie quasi.
Genau, und dieser Reporterin.
Ja, also tatsächlich ist es, ich habe die Serie vor ein paar Jahren nochmal gerewatcht und tatsächlich ist es interessant, C. Thomas Howell führt den Cast an, also er ist der erste Name, der im Vorspann auch fällt und ist im Pilotfilm auch halt der Polizist, der versucht, ihn aufzuhalten und zu stoppen und der dann halt erfährt, dass es keine Menschen sind, sondern dass es Vampire gibt. Aber in der Serie selber, also in den Folgen nach dem Pilotfilm, verliert er extrem an Bedeutung und ist auch relativ schnell fast schon so eine Art Arrangement, was er mit Julian hat. Also die Helfer fangen auch an, sich mal gegenseitig dann zu helfen. Also aus dem Hass, den er im Pilotfilm noch auf ihn hat, weißt du, wo er dann sagt, ich werde dich ans Licht der Öffentlichkeit ziehen, ich werde zulassen, dass du in der Sonne verbrennst zu Asche und so. Da ist relativ schnell wir tauschen mal Informationen hier im örtlichen Diner geworden. Mhm. Also, und er verliert auch wirklich deutlich an Bedeutung in der Serie.
Also bei mir ist es bestimmt 15 Jahre locker her, dass ich die Serie das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube sogar noch mehr.
Genau. Und dann dann haben wir die, als die Verwandte, was das sind, haben wir Sascha. Ne, das ist ein junges, hippes Girl, die gespielt wird von Bridget Walsh. Über die kamen wir übrigens auf die Serie.
Genau, das war bei der letzten Hotelaufnahme.
Genau, richtig. Da war sie Gastdarsteller. Sie hat in der zweiten Angel-Staffel in 4 Folgen mitgespielt. Und da ist sie noch, also ist sie so eine junge Nachfahrin, so des letzten menschlichen irgendwie Überlebenden. Oder von irgendwie der Blutlinie oder so. Und die ist dann so ein bisschen die rebellische Verwandte, die er aufnehmen muss halt und mit der er dann halt klarkommen muss halt. Ne?
Ich kann mich, glaube ich, noch an eine Szene erinnern, wo sie irgendwo noch an einem Grab waren von irgendeiner Nachfahren, wo da liegt er sich, glaube ich, noch so ein bisschen cheesy so genau aufs Grab drauf. Oder zumindest habe ich es so noch in der Erinnerung drin.
Genau, also er ist, genau, das ist im Pilotfilm erfährt er, dass irgendwie der letzte menschliche Nachfahre seines, also die Vampire werden ja auch geschaffen. Mhm. Ne? Und der letzte menschliche Nachfahre stirbt und er ist dann quasi auf der Beerdigung. Da gibt er sich als einen vom Alter her als ein Nachfahre von ihm aus, aber eigentlich ist der wiederum, der gestorben ist, ein Nachfahre von ihm. Mhm. Und da ist genau die Szene, wo er dann auf dem Friedhof ist.
Genau. Er legt so ins Gras, glaube ich. So.
Genau, er legt sich aufs Grab, also bei ich glaube auch irgendwie eine Frau, die er mal geliebt hat und so, die da auch begraben ist. Das ist ja auch immer wieder ein, sie leben ewig und die Menschen halt nicht. Und da redet er mit ihrem Grab und legt sich dann auf das Grab drauf und sagt so, ob er bei ihr ruhen darf die Nacht quasi und verwandelt und metamorphiert sich da tatsächlich so als wie so eine Erde, also wie als wenn er Teil der Erde wäre halt. Ne? Das ist allerdings auch das einzige Mal in der Serie, dass das so gezeigt wurde im Piloten. Da waren die Pilotfilme noch ein bisschen, das war noch die Zeit, wo der Pilotfilm so ein bisschen anders war noch als die Serie.
Weil man das war ja immer so zum Antesten. Ne?
Macht man
da jetzt was draus oder macht man nichts draus?
Da war ja auch noch wirklich sowas wie ein kleiner Film. Der war 65 Minuten lang oder nee, mehr, 75 glaube ich.
Wie gesagt, den hatte ich damals auf DVD gesehen. Ja. Zuallererst.
Ja, und da war das auch sehr viel mehr mit diesem Beef, den Franco Hennig und Julian Luna hat. Das war da sehr extrem halt und das war in der Serie dann halt nicht so. Und die auffälligste Sache war, dass C. Thomas Howell halt plötzlich kurze Haare hatte. Im Pilotfilm hat er noch voll lange, so mittellange Haare und dann in der ersten Folge kurz.
Da war die Pandemie halt rum. Ne?
War so ein Sinnbild, ja. Genau. Dann können wir noch kurz zu den anderen Darstellern, die noch eine größere Rolle haben. Da haben wir von den Gangrels haben wir den Bodyguard von Julian Luna, der wird gespielt von Cannon Rowe. der auch halt also ein kanadischer Seriendarsteller ist. Ne? Der war da auch sehr jung, der wurde dann so ein bisschen der Love Interest von Sascha eine Weile. Dann noch bemerkenswert ist Jeff Koba als Daedalus, das ist halt der Nosferatu von den Nosferatu. Mhm. Die Nosferatu sind halt der klassische Vampir. Die sind die Ältesten, die sind die Stärksten, die Gefürchtesten aller Clans und natürlich auch die ein bisschen am gearschtesten sind, weil die einfach noch wirklich immer aussehen wie ein Vampir.
Ja, ne? So war das auch bei Vampire selber, bei dem zweiten, bei Bloodlines, da konnte man sich ja aussuchen, mit wem man spielt und so. Und wenn man Nosferatu genommen hat, dann durfte man halt nie so an die Öffentlichkeit. Also die sind wirklich immer so durch den Kanal und so geschlichen.
Genau, das ist da auch. Die werden als die Ältesten und die Stärksten und die Mächtigste, aber halt auch die, die sich halt im Rahmen der Maskerade am meisten zurückhalten müssen, weil allein durch ihr Äußeres sie am ehesten natürlich als was anderes zu identifizieren sind. Dann haben wir noch Brian Thompson als Eddie Fury, der Antagonist dann eigentlich wird von Julian Luna. Der ist der Anführer der Brujas. Und Brian Thompson, ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Also nee, den kennt man.
Aus Akte X, da hat er doch auch mitgespielt mal, oder?
Er war der Alien, der Kopfgeldjäger.
Der Kopfgeldjäger, genau.
Genau, im ersten Terminator-Film war er der erste Punk, der da irgendwie drauf ging. Und er hat ganz, ganz viele Filme und Serien gemacht bis heute noch. Also der war überall dabei. Der war auch bei Angel später noch dabei. Also Brian Thompson kennt man einfach. Und der hat da halt Eddie Fury gespielt und es war halt auch wirklich ein sehr, sehr guter Gegner, muss man sagen. Und dann haben wir noch Patrick Bacow als Archon. Das ist der vorherige Prinz der Stadt. Auch ein Ventura und so. Das ist so mehr so der dann so eine beratende Funktion für Julian Luna hat. Weißt du, so er war früher mal ein Prinz und jetzt ist halt Julian der Prinz, aber er gibt ihm noch so seinen Rat weiter. Mhm. Patrick Bacow, da schließt sich für mich wieder so ein Kreis, den kennt man am meisten noch aus der Pretender-Serie. Denn da hat er 4 Jahre lang, er war quasi der Psychiater von Jared.
Also der durfte immer so viel mit Miss Parker reden.
Der durfte mit Miss Parker reden, ja.
Miss Parker.
Ein kurzer Moment für Miss Parker. Ja, die 90er waren hart für mich.
Für wen nicht?
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber mich hat es damals wirklich tatsächlich, ich habe auch eben das nochmal gecheckt, mit der Ausstrahlung, ne? Also RTL 2, ne, sendete ab 7. Januar 97, was wirklich ein Dienstag war. Es ist erschreckend, dass ich das noch weiß. Und um 23 Uhr. Danach wurde wöchentlich eine Folge ausgestrahlt. Danach wurde die Serie noch ein zweites Mal ausgestrahlt im Dezember 2001. Und seitdem nicht mehr. Und 2008 kam dann das DVD-Set raus, was es halt immer noch zu kaufen gibt, was ich sehr schön finde. Was aber halt aus 2 DVDs besteht, da sind halt
die 8 Folgen drauf. Gleich auch mal ordern, weil
mach
die
das
ist echt wert. Ne?
4,99, ich kann dir einen Link geben.
Komplett habe ich es in meinem Kopf, aber ich wusste direkt noch, die eine Episode, wie gesagt, wo um die Toreador geht, wo so ein junger Nachwuchsstar da irgendwie herangezogen wird. Ich glaube, der stirbt auch am Schluss, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann gab es doch eine Episode, die ging nur um Daedalus so ein bisschen. Kann ich mich noch dran erinnern?
Genau, da war er verliebt. Aber die Folge, die du meinst mit dem Jungen, das ist die 5. Folge, die hieß im Original Le Fast, Die Young and Leave a Good Looking Corpse. Und die war echt toll, weil mir ist der Darsteller auch hängen geblieben, der diesen jungen Toreador gespielt hat, der so außer Kontrolle geraten ist. Das war so ein wiederkehrendes Motiv in der Serie. Wenn du nämlich, der hat nämlich dadurch, dass er so ein Künstler war, so weißt du, so ein bisschen so ein Jim Morrison-Typ halt. Ne? Alle Mädels haben auf ihn gestanden, aber er hat dann halt seine Vampir-Moves gemacht, halt Blut getrunken und so und hat damit gegen die Maskerade halt verstoßen. Mhm. Und somit musste Julian tätig werden.
Tja.
Er hatte keine Wahl. Ne? Und aber es ist ja auch in der Serie halt, gibt es auch so Motive wie zum Beispiel, da ist jemand zum Vampir gemacht worden und dann das wird uns so halt erzählt, dass der ihn zum Vampir macht, hat eine Verantwortung für die Person. Also du wirst dann Teil des Clans, ne? Also wenn dich jetzt quasi ein Bruja, sie nennen das ja bekehrt in der Serie, ne? Also wenn dich ein Bruja oder ein Vampir halt zum eben so einem Vampir macht, das wird halt als bekehrt betrachtet und dann gehört er zu deinem Clan und du bist auch verantwortlich für das, was er tut.
Genau, ne? Deshalb suchen sich doch auch die immer so entsprechend die Zielgruppe aus. Das war doch so, dass die Toreador dann auch nur Künstler oder so im Visier drin hatten.
Genau.
Oder die Brühe halt so schon so ein bisschen die extremen Bärentypen. Ne?
Ja, Ja, genau. Und dass du, wenn du darfst, also es gibt da ganz viele Spielregeln. Du darfst halt nicht irgendwen, irgendwillkürlich, der muss tatsächlich auch in deinen Clan passen. Ne? Und es passiert ja auch sowas wie, dass da jemand bekehrt wird, der sich dann einfach als ein Verrückter rausstellt. Mhm. Der dann aber mit den Fähigkeiten eines Vampirs ausgestattet ist, aber halt verrückt ist halt. Ne? Und das sind alles Dinge, die diese Maskerade halt gefährden. Und da muss, man könnte sagen, Julian den Laden am Laufen halten.
Wer von euch hat Avery Brooks gebissen?
Wer von euch? Was wäre wohl Avery Brooks für ein Clan gewesen?
Schwierig. Schwierig.
Ja. Interessanterweise ist, ich hab nachgeguckt, in dem Rollenspiel gibt es deutlich mehr Vampir-Clan.
Ja, da gibt es noch irgendwie Chemiske, heißen sie, glaube ich. Drin. Oh Gott, ich hatte das damals alles mal gewusst. Da gab es auch in den Regelwerken, da gab es ja ganze Bücher zu jedem von den Clans und so drin. Das war schon sehr ausgearbeitet gewesen.
Ja gut, für eine Serie musstest du das halt auch ein bisschen reduzieren. Ja, das wären sicher noch vielleicht noch mehr Clans dazugekommen. Da haben sie sich halt auf diese 5 unterschiedlichen Clans halt konzentriert. Die sitzen dann auch quasi, Julian Luna hat dann so ein Herrenhaus, wie es sich so gehört. Ne? Und da gibt es dann auch so einen großen Tisch. Und dann treffen sich halt die Vertreter oder die Anführer ihres jeweiligen Clans quasi zum... da wird dann halt verhandelt, da werden Urteile gesprochen über zum Beispiel, ne, hier, der und der hat Mist gebaut, den hast du geschaffen, du bist also auch dafür verantwortlich.
Das ist so ein bisschen wie der Tisch bei Sons of Anarchy.
Ja, tatsächlich ist es so. Sie haben auch sowas wie diesen Ring, den sie in die Mitte legen. Und ich glaube, gibt es nicht auch sowas, wo Julian Luna auch mal mit dem Hammer dann aufschlägt oder sagt, dann ist es halt so irgendwie.
Wie gesagt, dafür habe ich sie zu lange mal gesehen.
Ja, ja. Aber ein Blick auch in die Auswahl der Regisseure, ne? Also hier James A. Conway und John Harrison, das sind ja auch Namen, auch Peter Medak, der den Pilotfilm und die erste Folge gedreht hat, das sind schon namhafte Regisseure, gerade so im Bereich der Serie, und so sind das wirklich Namen, die auch ganz, ganz viel gedreht haben. Und der Peter Medak, der hat auch Kinofilme davor und danach gemacht. Ne? Mhm. Also es war nicht nur einer, also den haben sie für den Pilotfilm und die erste Folge ausgesucht, aber das ist auch einer, der hat so Filme wie hier Romeo is Bleeding gemacht oder hier Species 2 oder wer und ganz, also er hat zumindest Kino-Credits, ne? Was einfach auch ein bisschen zeigt, dass die durchaus Geld in diese Serie gesteckt haben. Was man hier wirklich ansieht. Also ich kann aber auch verstehen, für eine reine Vampir-Serie ist es, wenn du jetzt sagst, ich erwarte jetzt nur so Vampir-Action, ist es dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen so...
Denver-Clan.
Ja, ich wollte Dallas jetzt sagen. Ich wollte Dallas sagen, aber ein bisschen schon. Gerade aber auch, ich finde so ein paar Gedanken, die über Vampire haben, irgendwie ganz interessant. Einmal das mit dieser Maskerade und dass es halt so ein Konsens ist, dass diese Maskerade einzuhalten ist, weil wenn die Menschen würden uns jagen, wenn sie das wissen würden, und sie können ja auch beeinflusst werden. Ne? Also da werden so Leute dann quasi so mit Gedankentricks so weggeschickt oder so oder tun halt irgendwie so ein bisschen was auch für einen. Ja, und das fand ich immer eigentlich sehr, sehr gut, und dass man das auch so, dass man da nicht so offensiv rausgehen musste, sondern dass man gesagt hat, wenn die Maskeraden nicht haben, dann haben wir das, was es vor Hunderten von Jahren gab, dann gibt es Hexenjagd. Mhm. Ne, dann gibt es quasi, die Jagd auf uns ist dann wieder eröffnet, und deshalb kann man das halt nicht zulassen. Und um das zu verhindern, müssen sich alle Clans irgendwie in irgendeiner Weise daran halten, und das ist so ein ehrendes Gesetz. Das ist quasi das Nicht-Einmischungsprinzip dieser Serie, weißt du?
Ja, also ich hatte so in Erinnerung schon noch ein bisschen handfester. Und jetzt, also alles, was später ab diesem Vampir-Hype, den wir ja irgendwann mal hatten, kam, da waren ja ganz schreckliche Sachen dabei. Wenn ich daran denke, Vampire Diaries oder so, hatte ich, glaube ich, nur eine Folge ganz geschaut. Alter, ging gar nicht. Furchtbar.
Aber da war der Spin-Off. Die haben so einen Spin-Off gemacht, der hieß The Originals. Da geht es um so die ersten Vampire in New Orleans. Den fand ich ganz gut, tatsächlich.
Ja, ich weiß nicht. Das hat mich komplett abgeschreckt. Mhm. Was ich noch ganz gut fand an Vampir-Serien, was wir komplett geschaut haben, war True Blood. True Blood war auch am Schluss so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgelutscht irgendwann. Die hatten
ausgelutscht.
Nee, die hatten ja dann aber wirklich auch einen richtigen Schluss, einen richtigen Abschluss hinbekommen. Und die Serie war auch noch ganz geil gewesen. Aber so richtig ultra viel Vampir-Serien oder so gab es ja gar nicht. Es gab noch in den, waren das frühe 90er, wo es Nick Knight noch gab, der Vampir-Cop.
Alter, ja, stimmt, Nick Knight, der Vampir-Cop.
Den gab es noch, aber sonst ist da ziemlich Ebbe, ne? Also entweder war es in der jüngeren Vergangenheit, waren es alles komplett Schmunzetten gewesen mit Glitzervampiren und total romantisch verklärt. Ich fand die Serie echt gut.
Ja, nee, da hast du schon recht. Also es war einfach auch so ein bisschen, Es war irgendwie, ich glaube, das könnte auch ein bisschen falsch beworben gewesen sein. Es war schon sehr Hochglanz, ne? Also gerade.
Und es waren gute Einzelepisoden auch dabei, ja, ne?
Tatsächlich.
Das war auch schon geil gewesen. Es gab ja schon so einen gewissen Story-Arc dahinter, hinter der ganzen Geschichte, aber es waren so typische Anfang 90er, End 80er Einzelepisoden gewesen. So ein bisschen A-Team-like irgendwie.
Ja, tatsächlich, ne? Also auch sowas, wie gesagt, wenn du schon so den Wahnsinnigen jagen musst, der zum Vampir geworden ist, oder halt oft war, ging es halt wirklich darum, dass einer nicht mitgespielt hat und die, wenn du gegen die Maskerade verstoßen hast, musste man halt was machen halt. Ja, aber das auch diese Ränkespiele im Hintergrund, ne? Gerade sowas, was hier Eddie Fury mit dem Brujas gemacht hat, dass er eigentlich der Prinz der Stadt werden wollte halt und so. Und dann anfängt so mit den zu intrigieren und irgendwie so, ja, versucht andere, die anderen Gangs quasi da, also die anderen Clans gegen die Venturas aufzubringen und so. Das war natürlich alles dann schon vielleicht auch was man nicht unbedingt in der Vampir-Serie sehen wollte. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Also mich hat's gar nicht gestört. Mich hat einfach schon dieser ganze Cast gefesselt. Ich fand das wirklich großartig. Ich fand Mark Frankel ist echt ein Verlust. Also würde der länger leben oder würde der heute noch leben, ich schwöre dir, der Typ wäre ein Star. Das wäre einer, der jetzt in zig Serien Hauptrollen gespielt hätte.
Kann ich mir gut vorstellen.
Totaler Leading Man, der Typ. Also absolut. Ne, und auch so der sonstige Cast. Ganz ehrlich, wer war nicht, guck Kelly Rutherford zu der Zeit an. Also jetzt mal ehrlich, Wahnsinn. Also
ich bin die ganze Zeit immer überlegen, was ist noch? Es gab doch noch einige Vampir-Serien irgendwann im Laufe der Zeit.
Moonlight wollte ich gerade, stimmt.
Moonlight das war hart an der Grenze, aber das war gar nicht so schlecht auch gewesen.
Ja, das ist aber auch schon eine Weile
her. Ist auch schon länger her und ist auch dann irgendwann, glaube ich, nach 2 Staffeln abgesetzt worden.
Meinst du so? Aber wir haben ja gesehen, Vampir-Serien an sich funktionieren ja auch. Also die Vampire sind ja schon so durch diese sexuelle Komponente von diesen ganzen Filmmonstern natürlich einfach die kommerziell am einfachsten zu nutzen. Ne? Mhm. Also, sagen wir mal ehrlich, so eine Serie, nur Wölfe. Weißt du, einfach nur oder Mumien.
Also ganz ehrlich, allgemein auch Werwolf-Filme oder so, da gab es ja auch einiges. Das war als bis auf Teen Wolf, der war cool.
Ja,
aber der Rest, das war uninteressant. Das stimmt ja, schon. Kommt wahrscheinlich diese sexuelle Komponente ein bisschen rein. Und ich glaube, man kann sich auch mehr mit dem Vampir identifizieren, weil er halt optisch immer noch irgendwo ein Mensch ist.
Einmal das, und dann hat es diese sexuelle Komponente.
Und diese Superkräfte. Es ist so ein französischer Superman im schicken Anzug mit spitzen Eckzähnen.
Na ja, guck dir doch mal Julian Luna an. Mhm. Also jetzt mal ehrlich. Also, oder können die am Tag raus noch dazu? Das kommt ja da in der Serie auch noch dazu. Halt, wenn sie genug Blut getrunken haben. Ne? Also, und es gab ja auch sehr viel fantastische Elemente. Ne? Auch er hat ja auch dieses plötzliche Auftauchen gehabt. Ne? Du sitzt dann da im Diner, trinkst deinen Kaffee, blätterst die Zeitung um und wenn du die Zeitung geblättert hast, sitzt da Julian. Ne? Und so, also, das haben sie schon cool gemacht und so. Und sie haben ja auch diese fantastische Komponente gehabt. Aber ich könnte mir vorstellen, das war so nichts, was du von so einer Aaron Spelling-Serie zu der Zeit erwartet hast.
Ne? Ja, wie gesagt, das war. Also, wenn du Aaron Spelling hörst, dann denke ich direkt 90-210.
Ja, definitiv,
das ist so direkt das Erste, was man so im Kopf drin hat. 90, Melrose Place, diese ganze, so als nie geschaut, ne?
Ich kann dir mal sagen, was er an Serien gemacht hat, ne? Der hat produziert Love Boat, ne? Der hat Vegas produziert, der hat Hart aber herzlich produziert. Der hat den Denver Clan gemacht, der hat, ja gut, Beverly Hills, 90-210, Himmlische Familie, der hat Charmed gemacht, ne? Melrose Place, Hotel. Ja, das ist jetzt eine Auswahl nur, ne? Also, du siehst, das ist seit den 70er Jahren, hochklassige Serien, aber durchaus auch eher so das seichtere Programm halt, ne? Ich sag jetzt mal so Love Boat und so halt, ne?
Ganz kurzer Exkurs. Neulich hat noch ein Freund geschrieben, dass jetzt irgendwie Friends wollen sie nochmal fortsetzen oder neu auflegen. Und da dachte ich mir auch, Alter, das war auch eine Serie, mit der konnte ich gar nichts anfangen. Ich fand die so todlangweilig. Da ist so geil. Hast du Friends geschaut, groß?
Oder nee, tatsächlich war es auch nicht. Ich bin da nie warm mit geworden. Das
war langweilig. Ich hatte da mal probiert einzusteigen. Da dachte ich mir, das ist toll. Ich schaue jetzt irgendwelchen Typen beim WG-Leben zu. Und es hat irgendwie so diese anarchische Komponente, die zum Beispiel Seinfeld oder so hatte, das hat alles gefehlt. Es war einfach nur so, du schaust ein paar Typen zu, wie sie zusammen leben. Und ohne so einen großen Höhepunkt oder Tiefpunkt, das ging gar nicht. Nee, ich verstehe bis heute nicht, warum die Serie so eingeschlagen ist.
Also ich habe zu wenig davon gesehen, aber ich hatte auch nie das Bedürfnis. Also ich habe auch diesen Hype nie so ganz nachvollziehen können, aber ich habe auch zu wenig davon gesehen. Aber immer, was ich dann danach immer so gehört habe an so Monika und so, da habe ich gesagt, ja, so, hätte ich schon so keine Lust auf die Serie. Vielleicht gibt es in jeder Generation eine große Serie, die ich ausgelassen habe. Ne? Also das ist, offensichtlich ist das so.
Ja. Das mag sein.
Genau. Ich wollte aber nochmal ganz kurz bei der Serie nochmal zu einem Bogen auch zurückkommen, und zwar die letzte Folge der Staffel. Ne? Die hieß, der heißt auf Deutsch Der Trip des Grauens, im Original Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Mhm. Und da machen der gute Julian, der braucht mal ein bisschen Urlaub, fährt mal raus hier mit Kelly Rutherford. Und wo fährt man dann natürlich hin? Zu einem Gebäude, vor was man vor so Jahren vorher mal ein Massaker veranstaltet hat. Ne? Und da wird er gejagt dann von denen, die dieses Massaker überlebt haben. Und da ist halt die Story-Arc der, dass Arkon, also der ja sein sowas wie sein Berater ist und früher mal selber Prinz war, der hat Julian mal quasi als sein Henker eingesetzt. Ne? Da waren Brujas, die da quasi gelebt haben, und er hat Julian als seinen Henker eingesetzt. Und hat ihm quasi erzählt, die hätten das und das gemacht, hätten irgendwie unschuldige Leute getötet und so. Und er ist da rein und hat halt die alle getötet. Und das war aber gelogen. Ne? Das war eine Lüge. Er hat ihn einfach nur eingesetzt, um quasi den Bruha-Clan zu schwächen. Weil auch die Regeln des Bekehrens haben ja auch gewisse Grenzen. Weil du kannst ja nicht nur passende Leute bekehren, sondern es gibt da sowas wie so eine gewisse Begrenzung. Ne? Du kannst, sonst könnte man ja einfach sagen, hey, ich bekehre so viele Leute, dass mein Clan so mächtig ist, dass wir automatisch einfach die meisten sind. Ne? Und gerade da gibt es so gewisse Regeln. Und da hat er ihn quasi so angelogen und als sein Henker eingesetzt, und das führt dann halt dazu, dass die so Überlebenden, also ihn dann da jagen und ihn auch töten und oder versuchen zu töten, und das geht dann mit ganz viel Gemetzel und Verletzungen aus, und da muss er sich dann halt auch offenbaren seiner Freundin, dass er halt ein Vampir ist, und da wird auch Arkon am Ende dann für seine Taten gerichtet. Von einem neuen Bruha-Spieler, der da plötzlich auftaucht, der dann als nächster Antagonist geplant war, aber dazu ist es nicht gekommen. Der hat ihn dann, dass quasi so ein neuer Anführer dann plötzlich auftaucht und der halt die alte Schuld sühnen lässt. Da gibt's eine ganz krasse Szene am Ende, wo Arkon ihm dann sagt, hierzu, ich habe das gemacht, ich habe ihn geschickt, er wusste nicht, was er da tut, und jetzt, hey, musst jetzt mich richten quasi. Und so, da gibt's dann so eine Szene, wo er dann da vom Brunnen steht, die Kamera fährt hoch, er breitet so die Arme aus und wird da so weggeschossen, wie es sich so gehört für Rache, weißt du? Wie sie so. Und das fand ich damals sehr, sehr episch und sehr, sehr krass, weil ich dachte, oh, jetzt ist eine Hauptfigur gestorben und jetzt ist so ein neuer Big Bad eingeführt worden, und man hat so eine neue Komponente reingeführt, dass auch die Venturas und die uns ja ein bisschen so diese Aristokraten so dargestellt werden, auch extrem viel Dreck am Stecken halt hatten. Mhm. Ne? Und es war also sehr spannend, aber auch irgendwie ein Abschluss der Geschichte, die wir in diesen 8 Folgen erzählt bekommen haben, und es wäre so ein nächstes Kapitel gewesen, auf das ich sehr viel Bock gehabt hätte, und dann war es vorbei. Also ich weiß noch, wo ich dann da, also 7. Januar die erste Folge, 8 Wochen später, wie ich 8 Wochen später da saß und dachte, im März, ziemlich genau heute, vor 24 Jahren, guck mal, vom Datum her.
Ach, aber jetzt überleg mal, wie oft ging uns das damals so in da Kindheit gesessen und Jugend, wo du dachtest, das muss doch jetzt weiter, es ging immer weiter, die dreibeinigen Herrscher, das hier. Captain Power zum Beispiel nach der zweiten Staffel auch halb offen ausgegangen. Es gab so viele Serien, die einfach offen geendet sind, wo man sich hätte damals ins Knie schießen, weil man unbedingt wollte wissen, wie es weitergeht.
Ja, klar, du hattest ja auch noch nicht so diese Internet-Moves wie heute.
Gar nicht, gar. Und so, man hat dann immer noch gehofft, es ginge weiter. Ne? Das Gespräch hatte ich neulich noch irgendwo auf dem Discord geschrieben, wo ich auch sagte, ey, dreibeinigen Herrscher, mein damaliges Kindheits-Ich, das wartet heute noch drauf, dass endlich auf ZDF die dritte Staffel läuft.
Es wäre geil, wenn es dir jeden Morgen sagt, und wie sieht's aus? Nein, nicht so gut, halt raus. Ja, aber das ist so. Und das war ja noch so ein bisschen so die Prä-Internet-Zeit, so ein bisschen zumindest. Also bei mir zumindest war es so, dass ich da zwar schon Internetmöglichkeiten gab, aber 97, ne, das war jetzt auch noch nicht so krass, ne?
Na, da war ich schon ziemlich internetmäßig am Start. Und hat Papas Telefonrechnung zum Explodieren gebracht.
Das ging bei mir tatsächlich erst, ich meine, ein Jahr später los. Also da war es so, da war ich eher noch so mit irgendwie, ja, in der Schule mal ins Netz und so, weißt du?
Nee, wir hatten daheim schon, also so 16, 17, da war ich schon extrem aktiv im Netz.
Mit illegalen Sachen? Erzähl mal.
Nein,
heiß zu machen.
Alle Browserverläufe sind gelöscht.
Warst du hier auf... Nein, ich komme klar. Nein, aber das war schon damals echt traurig, ne? Also, obwohl es irgendwo auch ein kleiner Abschluss dieses Story-Arcs von den 8 Folgen gewesen ist. Und deshalb kann ich auch ganz ehrlich dazu sagen, wer Bock hat auf eine wirklich gute, unterhaltsame Serie, die wirklich gut gemacht ist, die tolle Schauspieler hat, die auch eine spannende Einzelgeschichten hat und aber halt natürlich sehr diesen 90er-Jahre-Schick, sag ich mal, ja, atmet.
Die hat wirklich einen richtigen 90er-Jahre-Schick. Das besser kann man es gar nicht sagen.
Ganz ehrlich, dann gönnt euch die DVD. Wie gesagt, ich sehe gerade hier 4,99 € ist sie zu kaufen. Neu und das lohnt sich auf jeden Fall.
Ich rufe mal klar gerade auf, gerade live.
Mach das hier, kauf jetzt noch die letzte weg.
Ja, bevor du den Cast online bringst, ne, die Verkaufszahlen bei Amazon explodieren, die wieder denken, verdammt, hat der Gregor doch wieder irgendwas
gemacht. Die werden wahrscheinlich sagen, ey, was sind das, wenn die Verkäufe so weiter steigen wie jetzt seit gestern Abend?
Moment, wo hast du die? Ich habe sie hier nur für 17,99 €, der Clan der Vampire, die komplette Serie. Wo, mein Freund, hast du
jetzt bitte
für 4 Euro?
Pass auf, ich habe dir natürlich den Link geschickt gerade.
Ah, hier, gebraucht und sehr gut.
Genau, es gibt witzigerweise gibt es da eine Unterteilung in Standard und Special Edition, aber ich habe keinen Unterschied entdeckt zwischen beiden Versionen. Also die Special Edition ist die 17-Euro-Version, die andere, die Standard-Edition, das ist für 4,99 €, aber wie gesagt, ich kann da keinen Unterschied entdecken. Also ich habe auf jeden Fall die Standard-Edition. Und da sind halt, es sind halt 6 Stunden und 15 Minuten feinste Vampirunterhaltung.
Ich habe sie so eben in den Einkaufswagen eingelegt.
Das machst du großartig. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass das Production Value wirklich so hoch ist.
Hier, Special Edition, 4,86 €.
Ah, ist ja noch besser. Stimmt, da sehe ich es auch, ja.
So, zur Kasse gehen.
Wir müssen dann, sobald du hast jetzt die Special Edition bestellt, Leute, ne?
Genau.
Da musst du mir unbedingt dann, ich sehe, das ist ein anderes Cover. Ne, aber es scheint vom Inhalt genau gleich zu sein wie die Standard-Edition. Ja, es ist auch genauso lang. 6 Stunden, 15 Minuten ist also genauso lang.
So, ich stelle mich jetzt an die Haustür und guck wieder raus, bis der Put auftaucht.
Nein, aber ganz ehrlich, da machst du nichts verkehrt mit 4-5 €. Und die Serie ist echt empfehlenswert. Sie ist empfehlenswert für Leute, die wirklich spannende Storys mit vor allen Dingen Vampiren mögen. Vielleicht auch ein bisschen Krimi-Touch haben wollen, ein Herz für kleine Nosferatus haben wollen. Und vor allen Dingen ist es auch für mich ein Gedenkstein wirklich für Mark Frankel.
Ich sehe jetzt hier gerade noch eine Serie, die kenne ich gar nicht. Begierde von Ridley Scott und Tony Scott. 8 DVDs. Da ist auch eine Vampir-Serie.
Kauf sie zweimal für alle Fälle. Aber es gibt da, guck mal, weil da unten gibt es ja auch noch andere Vampir-Serien. Hier Dracula, die komplette Serie.
Die bekommst du für Moonlight. 11,04 € neu, die komplette Serie. Ab 18. Ja. Das klingt gut.
Dann, wie gesagt, kauf gleich zwei. Nein. Aber wie gesagt, ich find's gut, du hast ja jetzt die Special Edition gekauft. Ich will dann Fotos sehen. Nee, da muss was anderes. Ich weiß nicht, das sind 3 DVDs. Bei mir sind es 2.
Nee, ich habe jetzt auch die 3. Aber was ist denn
das? Wir müssen es vergleichen.
Die hat keine so gute Bewertung. Wobei, ich sehe hier Bilder. Ja, ich bin wieder voll da.
Du bist wieder voll da. Wir müssen es auf jeden Fall vergleichen, wenn die Special Edition ankommt. Da werden wir Bild für Bild gemeinsam durchgehen. Wir nennen es minutenweise Clan der Vampire.
Genau. Jede Minute eine andere DVD.
Richtig, genau. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach dieser Serie ein bisschen ein kleines virtuelles Chapeau zu geben, ein kleines wie nennt man das denn? Nicht visuell, sondern
ein Gruß aus der Küche.
Wortwörtlich in meinem Fall. Und ein kleines Audiodenkmal für diese Serie hier gelassen zu haben. Und wir können euch nur sagen, die 5 Euro oder die knapp 5 Euro sind sie mehr, ist die Serie mehr als wert. Guckt sie euch an und feiern. Und bei Mark Frankel nur schade, was wäre noch draus geworden?
Man hätte ja eine Zweitbesetzung nehmen. Art Le Fleur.
Wer wissen will, was es mit Art Le Fleur auf hat, dem empfehle ich am 15. dieses Monats in die neueste Folge dann von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, zu hören.
Ich empfehle ein Trinkspiel immer, wenn der Name Art Le Fleur fällt. Ich glaube, derjenige, der das Spiel mitmacht, fällt auch recht früh da.
Richtig, Art Le Fleur, bester Name. Art Le Fleur,
bester Mann.
Bester Mann. Ja, in dem Sinne, ich denke mal, wir lassen es hierbei jetzt mal. Und Micha, ich danke dir.
Wie immer, ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.